Radis Erben, der Löwen-Podcast.
Bin ich Radi, bin ich König, alles andere stört mich wenig, was die anderen Leute sagen, ist mir gleich, gleich, gleich. Bin ich Radi, ja, 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 bin ich König, ja, 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 und das Spielfeld ist mein Königreich.
Wir sind zurück mit Radis Erben, schön, dass ihr mit dabei seid. Und jetzt gibt's also den zweiten Teil mit Ex-Nationalspieler Benny Laut.
Radis Erben, der Löwen-Podcast. Hand aufs Herz.
Marcel Janssen bei deinem Ex-Club vom HSV, der ist mit 35 Jahren Präsident und Aufsichtsratsvorsitzender geworden. Kannst du dir sowas bei den Löwen zum Beispiel vorstellen?
interessanter Weg von ihm, muss man sagen. Muss ehrlich sagen, ich habe es nur am Rande verfolgt. Ich weiß nicht, wie es dann, wie es genau dazu kam, aber ja. Er war da, hat sich dann aufstellen lassen, habe ich für die Wahl zum Präsidenten vom e.V. Arbeitet sich da, glaube ich, Schritt für Schritt nach vorne. Jetzt haben sie ja, glaube ich, den Bernd Hoffmann, den ich damals, als ich beim HSV war, schon da war, glaube ich, entlassen. Mittlerweile, ja, wie gesagt, ich habe es nur so am Rande verfolgt, Aufsichtsrat, Vorstand. Oder irgendwie sowas. Also ist natürlich auch ein Weg, den er da einschlägt und interessant. Selten, dass einer, glaube ich, in so jungen Jahren schon Präsident bei so einem großen Verein war.
Ich habe das letzte Spiel von dir und Daniel Birovka live im Stadion mitverfolgt. Der Abschied, ich glaube damals unter Markus von Aalen, war eine Vollkatastrophe aus meiner Sicht. Ich habe mich wirklich fremd geschämt, dass zwei solche außergewöhnliche Spieler des TSV 1860 so abgeschoben werden. Ihr wurdet irgendwann spät in der zweiten Halbzeit eingewechselt und dann hast du auch noch ein Tor gemacht. War das so eine Genugtuung?
Also so wie es dann am Ende lief, war es natürlich trotzdem, hätte es fast gar nicht besser laufen können. Also da zum Schluss noch ein Tor zu machen, nochmal da in die Kurve zu laufen, dieses Gefühl mitzunehmen, das war natürlich ein wunderbares, ein Traum fast zu sagen, so das zu beenden, wie es dazu kam oder dass es da überhaupt zu kam, das war natürlich mehr als glücklich, weil wie du sagst, es ging an dem letzten Spieltag um gar nichts mehr. Trotzdem hieß es, ja, also Benny und Daniel, ihr seid jetzt erstmal auf der Bank. Wir versuchen natürlich alles, dass ihr dann in der zweiten Halbzeit noch reinkommt. Es war nicht mal so, dass es heißt, ja, ihr kommt auf jeden Fall rein, sondern man muss mal schauen, wie das Spiel läuft. Und wenn das möglich ist, dann kommt ihr noch zum Einsatz. Also das wäre der Super-GAU gewesen, wenn wir dann gar nicht mehr gespielt hätten. Hätte aber durchaus passieren können, weil zum Beispiel, es gab ja auch noch einen Dritten im Bunde, den Necat Aygün, der gar nicht mit in den Kader genommen wurde, weil es ja in Anführungsstrichen noch ein bedeutendes letztes Punktspiel war. Und auch so einer wie der Necat hätte auf jeden Fall, eigentlich hätten alle drei spielen können oder müssen. Zumindest hätte er mit dazugehört, mit auf dem Platz zu stehen, mit im Kader zu sein. Da lief selbst beim letzten Spiel jede Menge schief.
Benni, ist es das fehlende Feingefühl bei 60, das fehlende Fingerspitzengefühl, das im Verein eigentlich schon immer abgegangen ist?
Ja, es sind halt so einfache Dinge, die man halt dann vermisst. Also wie gesagt, ich war seit der D-Jugend bei 60, habe das halbe Leben bei den Löwen verbracht. Das ist wie eine zweite Familie. Klar, ich war dann mal ein paar Jahre kurz weg in Hamburg, in Stuttgart und Hannover, kam dann wieder zurück, war dann wieder viele, viele Jahre da. Und dass man dann vielleicht irgendwann sportlich neue Wege gehen will und vielleicht denkt, ja, wir haben noch ein paar oder wir könnten im Sommer ein paar bessere Spieler gehen, das ist ja auch alles alles in Ordnung und das ist auch selbstverständlich. Aber das kann man dann auch gut verpacken und ich glaube nicht, dass man, so wie in meinem Fall, mich dann einfach mal irgendwie an einem Montagnachmittag nach oben bestellt, mir dann kurz sagt, ja, dein Vertrag wird nicht verlängert.
Und, wie hat denn die gesagt, Benni, damals?
Bitte?
Wie hat es dir damals gesagt?
Der Poschner.
Aus Poschner dann, ja. Okay.
Genau. Und da frage ich mich halt, ja, was denken sich da die Leute dabei? Also will man da einen irgendwie noch eins auswischen oder was soll das? Also wie gesagt, das wäre überhaupt gar kein Problem gewesen. Gesagt, wir wollen uns sportlich neu aufstellen. Wir glauben nicht mehr, dass sportlich vielleicht reichen könnte. Geh nochmal ein Jahr irgendwo anders hin, geh nochmal 2 Jahre irgendwo anders hin. Und wenn du dann keine Lust mehr hast, Fußball zu spielen, dann kommst du wieder und dann bist du wieder da, wo du hingehörst, wo du ja, fast 20 Jahre verbracht hast. Und dann schauen wir mal, wie du uns in Zukunft weiterhelfen kannst. Und da wäre ich der Letzte gewesen, der da irgendwie sauer gewesen wäre, sondern das wäre einfach verständlich gewesen. Und dann kann man sagen, okay, dann probiere ich nochmal irgendwo 2 Jahre, 3 Jahre irgendwas aus und dann komme ich wieder und dann geht's weiter. Aber das sind so einfache Dinge, die, ja, wo ich manchmal nicht verstehe, warum sowas nicht funktioniert.
Jetzt muss ich da nochmal einhaken. Du warst damals 32 Jahre alt. Sascha Mölders ist aktuell 35 Jahre alt. Und klar ist es, zweite Liga und dritte Liga ist schon ein Unterschied. Aber wenn man überlegt, du warst ja eigentlich noch in einem guten Alter.
Ja, mit Sicherheit. Also auch zu sagen, ja, wir versuchen dich dann noch, auch wenn du nicht mehr regelmäßig spielst, natürlich als erfahrener Spieler fürs Team zu gewinnen, denen zu helfen, da findet man ja immer eine Rolle. Klar, man ist immer so ehrgeizig, dass man auch spielen will, dass man nicht zufrieden ist, wenn man sagt, ja, ich bin hier nur der hier nebenbei noch die anderen ausbildet, etc., den jungen Spielern hilft, sondern man will natürlich auch selber spielen. Aber auch selbst da findet man eine Position oder einen Weg, das auf eine vernünftige Art und Weise zu machen. Und ich glaube, da wäre vieles damals möglich gewesen, aber das Letzte oder das, was gar nicht ging, ist zu sagen, ja, wir verlängern deinen Vertrag nicht, mach's gut, so ungefähr. Und das sagen die, verstehe ich bis heute nicht, aber bei 60 kommt sowas oft vor, aber man liest es auch immer wieder bei anderen Vereinen.
Das mit Poschner, das war dann der Anfang vom Ende in der zweiten Liga beim TSV 1860. Der hat dann gemeint, er müsse sich mit Profis von Barcelona B verstärken und steigt dann in die Bundesliga auf. Das hat nicht ganz funktioniert.
Ja, das ging ziemlich nach hinten los. Ja, ich glaube, das war sein, da hat er natürlich seine Kontakte dorthin gehabt, das hat er probiert. Gesagt, was das betrifft, mache ich ihm gar keinen großen Vorwurf, das war seine Idee. Das hätte vielleicht auch funktionieren können. Ich glaube, dass so wie die Spieler aus Spanien, dass die sich jetzt nicht unbedingt in Liga 2 wohlgefühlt haben. Das war jetzt nicht ganz überraschend, aber trotzdem, klar, es hätte auch funktionieren können mit den Spielern, die mit Sicherheit auch Qualität hatten. Aber ich glaube, die Mischung macht es dann am Ende. Und das war ja eben auch das Problem bei 60, dass man dann eben verpasst hat, ja auch ein Team beisammen zu halten. Und klar kamen auch vielleicht ganz gute Spieler dazu, aber die haben sich nie wirklich integriert. Und wenn es dann eben mal nicht lief, dann waren die auch schnell wieder weg oder schnell unzufrieden. Und ja, das war dann auch die Konsequenz am Ende.
Es wurde ja nicht nur du rasiert, sondern auch Necdet Aygün und eben auch Gábor Kiray. Und der hat wenig später dann die Flucht nach England angetreten.
Ja, auch so ein Beispiel. Also wer den Gábor kennt, ein ganz, ganz netter, ganz ruhiger, ganz klar im Kopf. Ganz besonnen auch so einer, der so viele Verdienste nie irgendwie negativ in Erscheinung getreten, immer das Beste auch für den Verein gewollt hatte. Auch dort dem zu sagen, Gábor, ja, bist jetzt vielleicht ein bisschen in den Alter gekommen, wir haben hier noch einen guten zweiten Torwart oder wir haben hier noch einen geholt, den wir versuchen wollen zu pushen. Es wäre der Letzte, der sowas nicht verstanden hat. Also es sind halt immer so Kleinigkeiten, wo man auch in seinem Fall, ja, wo ich nicht verstanden habe, warum man das nicht ja, auf eine vernünftige Art und Weise regeln konnte.
Benni, wir wollen uns nachher noch über alte Tage beim TSV 1860 unterhalten. Kümmern wir uns mal um die Gegenwart beim TSV. Wo es schon losgeht, ist das Stadion. Das hat oder könnte auf 18.105 Plätze ausgebaut werden. Hasan Ismail kann sich damit überhaupt nicht anfreunden, fordert ein eigenes Stadion, hat da Gedanken, dann auch die Namensrechte zu verkaufen, hat gemeint, das wäre dann relativ überschaubar, was die Kosten angeht. Oder meinst du, der TSV 1860 ist im Grünwalder Stadion völlig richtig aufgehoben?
Natürlich, ich mag das Grünwalder Stadion. Ich fahre auch gerne hier mit der Trambahn zu den Spielen, gehe zum Spiel, genieße einfach nur das Spiel, die Stimmung, fahre wieder heim. Das hat alles natürlich seinen gewissen Flair. Das ist auch mal für jetzt die Zeit, ein, zwei Jahre mal das mitzunehmen, ganz gut. Das hat auch dem Verein vielleicht so ein bisschen wieder geholfen, zusammenzukommen, was die Fans betrifft. Aber das hat absolut natürlich überhaupt gar keine Zukunft. Ich glaube, man hat vor ein paar Jahren schon mal viel Geld investiert, um das Grünwalder Stadion ein bisschen auf Vordermann zu bringen. Zu sehen ist davon nicht wirklich viel. Jetzt soll man wieder viel Geld in die Hand nehmen, um das um ein paar tausend Plätze zu erneuern, was auch überhaupt gar keinen Sinn macht, weil es überhaupt gar kein für die Zukunft kein Bild abgibt, wie das dann aussehen sollte. Von dem her, für mich ist immer, da kommen wir dann doch wieder ein bisschen in die Vergangenheit. Wie ich vorher schon gesagt habe, ich habe es als Jugendspieler, als Fan, als Balljunge Bundesliga-Zeiten mitgemacht, dann selbst als Spieler. Wenn ich dann gesehen habe, ja, die 60er, die Löwen, keine Ahnung, gab bei so einem Spiel als Balljunge, dann haben wir im Olympiastadion die Dortmunder abgeschossen. Das sind so Tage, die bleiben in Erinnerung. Ah, da haben wir wieder einen großen Gelb. Wir haben heute gegen Dortmund gespielt. Wir haben heute vom Derby brauchen wir ja ganz zu schweigen. Aber die Top-Clubs kommen und spielen gegen 60. Das ist das, was ich mit 60 verbinde. Und nicht irgendwelche wunderschönen Sonntagnachmittage im Grünwalder Stadion gegen 60 Rosenheim. Das ist nicht das, wo ich 60 sehe. Und deswegen, so schön das Grünwalder Stadion ist, es hat für mich keine Zukunft und ich sehe 60 ja immer, oder ich will 60 irgendwann ja wieder in der Bundesliga sehen und da brauche ich dann auch dementsprechend das Stadion dazu. Das Grünwalder Stadion wird es leider nicht werden, weil die Stadt oder weil es scheinbar nicht möglich ist, es wirklich auf 25, 30 auszubauen. Ich glaube, drunter macht es keinen Sinn, weil die Fanbase, die haben wir einfach, dass wir ja so viel Zuschauer anlocken und da helfen mir 18.000 Zuschauer oder 18.600 überhaupt nichts.
Wenn ich angenommen, du könntest jetzt bei 60 mitgestalten, wo würdest du jetzt die Hebel als erstes ansetzen?
Ja, aktuell sind wir natürlich ganz in der schweren Phase, haben wir schon vorher gesagt, da weiß ich natürlich gar nicht, wie es momentan aussieht, wo was für Möglichkeiten da sind. Aber ich glaube, wenn jetzt alles normal seinen Lauf gehen würde oder wenn wieder alles Normalität einkehrt, ich glaube, was denn die Profimannschaft betrifft, ist es momentan auf einem guten Weg. Ich glaube, die Spielerstruktur, auch wo die Spieler herkommen, das passt alles ganz gut zu 60 zusammen. Man sieht, sie funktionieren auch als Einheit. Ich glaube, das ist der richtige Weg. Du hast ja vorher auch die Spanier mal angesprochen, wo man mal einen anderen Weg gehen wollte. Ich glaube, dass es nicht so funktioniert hat, haben wir schon ein paar Mal gesehen. Ich glaube, so was auch dank den Dani Birovka natürlich vor ein paar Jahren auch begonnen hat, auch die Spieler hier aus der Region anzulocken, die guten Spieler, den Stefan Lex auch wieder so zu holen, auch die natürlich auch den Verein kennen und die sich auch damit identifizieren, das ist richtig. Dazu würden natürlich auch wieder Spieler aus der eigenen Jugend gehören und da hat der neue Trainer Kölner natürlich ein bisschen, hat das ganz gut gemacht, hat den einen oder anderen versucht, damit einzubauen. Das hat natürlich geklappt oder hat bisher ganz gut geklappt, aber wir sprechen natürlich, 60 will irgendwann auch wieder in die zweite, in die erste Liga und dann braucht es natürlich ein anderes Kaliber an Jugendspielern und da sind wir mit Sicherheit momentan nicht so weit. Also und da gibt es natürlich auch den Hebel anzusetzen, das NLZ der Löwen wieder dorthin zu bringen, wo es mal war, weil auch, was man ja immer wieder von dem einen oder anderen gelesen hat, dass es genauso gut ist wie noch vor 5, 6, 10 Jahren. Das ist natürlich ein absoluter Schmarrn. Also da sind wir meilenweit zurück. Früher gab es nur irgendwie Kämpfe mit den Bayern. Jetzt sind wir, was die Jugend betrifft, hinter Haching, hinter Augsburg, kämpfen vielleicht mit Ingolstadt. Jan Regensburg ist auf einem guten Weg, uns zu überholen. Also da muss dringend was gemacht werden, um eben auch diese Spieler aus der Region bis wieder in die erste Mannschaft zu bringen.
Ich finde es total schön, dass du immer noch von wir und uns sprichst. Momentan hat der e.V. die Finger quasi auf diesem Nachwuchsleistungszentrum. Da würde sich gerne auch Hassan Ismaik mehr drum kümmern. Was muss sich daran ändern an diesem NLZ?
Ich glaube, also man hat ja gesehen, die Bayern, die sind natürlich meilenweit voraus, ihr neuen Campus, holen sich die Spieler natürlich von überall her, von ganz Deutschland, von auch international aus ganz Europa. Aber genau das ist eigentlich die Chance für die 60er. Wenn natürlich die Spieler aus ganz Deutschland da bei den beiden Bayern spielen, von der U14 bis hoch angefangen, dann gibt es natürlich viele Spieler hier aus der Region, aus München, aus dem Umland, aus Bayern, die dann hinten runterfallen und die sind keineswegs so viel schlechter und da wäre eigentlich die Chance für 60 genau da natürlich zuzupacken und ja, dazu zu stoßen, aber da kämpfen sie natürlich mit Augsburg, mit Ingolstadt, auch mit Haching und da geht es dann auch gar nicht immer nur um finanzielle Aspekte, aber na klar, wenn ich dann eben mal nach Augsburg fahre und mir das dort anschaue, wie das da mittlerweile aussieht, dann an die Grünwalder Straße fahre, hat sich nicht viel verändert in dem Internat, in der Jugendabteilung im Vergleich zu 10, 15 Jahren. Und dann wird halt der eine oder andere sagen, ja, dann gehe ich doch lieber nach Augsburg, weil die auch sich wirklich da bemühen, den Spieler zu holen, dorthin zu bringen mit der Schule etc. Und da glaube ich, da hängen sie dann doch weit hinterher.
Benni, lügt sich da der Verein aus deiner Sicht auch vielleicht ein bisschen an, weil man, wenn man da so ein bisschen reinliest beim e.V., heißt es ja dann so, ja, wir sind auf Augenhöhe mehr oder weniger im Jugendbereich mit dem FC Bayern. Also du hast das ja vorhin schon angesprochen.
Ja, man muss halt vorsichtig sein. Also ich glaube, man sieht ja schon länger nicht mehr in der Junioren-Bundesliga. Jetzt schaffen wir es vielleicht bei der U17. Sieht ganz gut aus. Das wäre wieder das erste Mal. Aber da muss ja auch von hinten was nachkommen. Und ganz wichtig ist, was ich vorher gesagt habe. Also wir haben ja früher, als ich von der Jugend bis in die Bundesliga-Mannschaft dann durchgegangen bin. Also ich bin praktisch von der U19 zu den Amateuren und dann in eine Erstligamannschaft gewechselt. Und bin ich von der U19 zu den Amateuren, die damals in der dritten Liga waren, wo jetzt die Profis spielen. Also man darf natürlich nicht verwechseln, die Spieler Volland und Co., die sind Weigel, die sind in der Top-zweite Bundesliga-Mannschaft gewechselt. Und nicht eben in eine Drittligamannschaft. Also die Talente, die wir jetzt haben, der eine oder andere, der es zumindest jetzt geschafft hat, auch mal die ein oder andere Spiele zu machen, der ist in eine Mannschaft gekommen, wo damals eine zweite Mannschaft von 60 war, wo es eigentlich ganz normal war, dass ein U19-Spieler, dass da 7, 8 Stück eins höher gerutscht sind von der U19 in die U23. Und jetzt rutschen sie in die Profimannschaft und da darf man nicht verwechseln, das den Niveauunterschied und deswegen das, was ich vorher gemeint habe, wenn 60 in die zweite oder irgendwann vielleicht auch mal wieder in der ersten Liga spielt, dann sind wir natürlich, da würde überhaupt gar kein Spieler mehr zu den Profis hochgehen, weil das Niveau einfach nicht mehr gut genug ist.
Wie schwer war es denn damals eigentlich in den Profibereich vorzurücken? deiner Zeit?
Da war natürlich eine ganz, ganz andere Zeit, also als das auch kurz danach schon nicht mehr war. Also ich bin dann ja mehr oder weniger mit der Entlassung von Werner Lorand am ersten Trainingstag von Peter Packholt durfte ich dann beim Training das erste Mal mitmachen. Und da, ja, da war ich allein auf weiter Flur. Also da gab es noch den Martin Stranzl, der war noch ein Jahr oder zwei älter wie ich, den kannte ich noch. Dann glaube ich, gab es schon ja, den Dani Birovka, der noch zwei, drei Jahre älter war. Und dann kam, glaube ich, schon der Roman Tietze, der so Mitte 20 war. Und der Rest, der war 30 und älter. Und da kann man sich vorstellen, wenn du als ganz junger dann zum Training kommst, da ja, gehst in die Kabine, setzt dich irgendwo hin, kennst keiner, hast vor allem riesen Respekt, weil du die alle gerade irgendwie sonst immer nur dann im Stadion angeguckt hast. Und das war natürlich schon nochmal eine andere Hausnummer, als es vielleicht oder schon kurze Zeit später war, als wenn dann einer von der U19 hoch ist, der kannte schon die halbe Mannschaft oder mittlerweile, weil man natürlich schon ja, nur noch von 20- bis 25-Jährigen dort spielt. Und das macht es natürlich ein bisschen einfacher als vielleicht damals. Das war schon ein bisschen eine harte Schule, die man da durchgemacht hat, aber auch daraus hat man dann viel lernen können.
Benni, wir haben über deine Anfänge gesprochen beim TSV 1860. Wenn man da nochmal zurückblickt, wer war dein bester Trainer bei 60, wer war dein schlechtester Trainer? Ich glaube, die Antwort zu kennen, aber jetzt bin ich...
ja, also ich glaube, das ist ja recht einfach. Also klar, hab's vorher schon gesagt, mit dem Tag von mit der Entlassung von Werner Lorand an dem Tag am ersten Training vom Peter Packholt habe ich auch ja zu den Profis dazugezählt. Das hat natürlich alles ein bisschen gedauert. Eingewöhnungszeit, hab's vorher schon erzählt, das war nicht so einfach bei den ganzen 30, 35-Jährigen da Fuß zu fassen, aber das hat dann nach einem halben Jahr natürlich funktioniert, aber bis dahin ja, war das eine harte Schule. Aber der Peter Packholt hat mir immer das Vertrauen gegeben, dass es irgendwann packen könnte. Es gab dann mal so nach dem ersten halben Jahr, wo ich dann auch noch bei den Amateuren gespielt habe, so gegen Ende des Jahres mal ja, noch so ein Gespräch, vielleicht ist es besser, mich mal noch ein Jahr irgendwo ausleihen zu lassen, dort Spielpraxis zu sammeln, war dann mal so die Überlegung. Dann haben wir aber so eine Tour gegen Ende der Saison durch Österreich gemacht. Ja, waren wir, glaube ich, 3-4 Testspiele gehabt, wo ich ja, richtig viele Tore gemacht habe, weil ich einen guten Lauf gehabt habe. Und ja, nach der Reise hat sich es eigentlich wieder erledigt mit dem Ausleihen, wo dann ja auch der Peter Packholt gesagt hat, ja, bleibst da, versuchst dich irgendwie reinzukämpfen, deine ersten Spiele zu machen. Wahnsinnszeichen war dann auch im Sommer, als die neue Saison losging, als er gesagt hat, ja, ich bekomme die Nummer 11, wo ich überhaupt nicht mit gerechnet habe. Das war nur eine Nummer, aber für mich schon ein ganz großes Zeichen und was Besonderes. Und das hat auch gezeigt, was er für eine Hoffnung oder was er mir alles zutraut. Und ja, da ging die Saison los und dann ja, ging es auch recht schnell, dass ich dann da durchgestartet bin.
Ich habe die Nummer 11 zwei Meter von mir entfernt hier liegen übrigens. Du hast die Frage ganz geschickt umschifft. Wir waren der schlechteste Trainer in meiner Laufbahn beim TSV 1860. Ich frage jetzt einmal frecherweise nochmal nach.
Ja, der kam natürlich dann direkt im Anschluss. Ja, ich glaube, mit dem Falco Götz haben die Löwen nicht unbedingt den richtigen Trainer geholt, um das mal ganz vorsichtig zu sagen. Und ja, das hat dann auch leider so sein Ende genommen, aber wie gesagt, der beste und der schlechteste Trainer bei 60, die kamen direkt nacheinander.
Ich kann mich noch sehr gut erinnern, ich habe damals eine Geschichte gemacht, ich glaube, du hast damals ein Siegtor bei Austria Salzburg gemacht in einem Testspiel Und da habe ich eine Geschichte gemacht, das sind die drei Talente, die möglicherweise in der Bundesliga spielen könnten. Da war Danny Fuchs, Nigel Aigon und du dabei. Und die Geschichte habe ich damals für die Abendzeitung geschrieben und daraufhin hat mich der Werner Loran damals rund gemacht und hat gesagt, dass ich von Tüten und Blasen keine Ahnung hätte und dass es Bessere als laut geben würde. Kannst du dich daran noch erinnern?
An den Artikel nicht mehr, aber ja, es war so, wir hatten natürlich vor diesem Testspiel, gab es im Sommer die U18-Europameisterschaft, wo ich für Deutschland sind wir Dritter geworden. Da habe ich das erste Mal so ein bisschen Aufmerksamkeit bekommen. Da gab es dann auch diese, das erste Mal so ein paar Artikel, weil wir vorher sind wir noch DFB-Pokalsieger mit der A-Jugend geworden, wo das auch schon ganz gut funktioniert hat. Dann eben diese Europameisterschaft und dann gab es eben mal im Sommerloch, wurde eben auch mal so ein junger Spieler aus der A-Jugend von 60 vorgestellt, der scheinbar ganz gut sein sollte und auch, glaube ich, der Werner Lohan gefragt, ja, ob der vielleicht auch mal mit trainieren dürfte, wo er dann irgendwie so gemeint hat, ja, laut, den kenne ich nicht. Und das war so das erste Aufeinandertreffen, beziehungsweise es war kein Aufeinandertreffen, aber so der erste Kontakt mit mir und Werner Lorand. Und dann hat es eben ein halbes Jahr gedauert, bis ich dann aus dem Nichts zu diesem Testspiel mitfahren durfte. Wie du gesagt hast, in Salzburg war das damals. Und auch da gesagt, ja, du darfst mitspielen. Bei den Profis hingefahren, im Bus eingestiegen, gespielt, 1-0 gewonnen, zum Schluss ein Tor gemacht, wieder eingestiegen, heimgefahren und der Trainer hat nicht einmal ein Wort mit mir geredet, damals der Werner Loran, also weder Hallo noch Servus gesagt. Und das war dann so das zweite Aufeinandertreffen und ich glaube, er hat es einfach nicht gern gehabt, wenn irgendeiner ihm gesagt hat, welche Spieler gut sind, sondern er wollte immer selbst die Spieler groß machen, gut machen. Ich glaube, ähnlich wie es beim Daniel Birovka war, den er von den Bayern geholt hat, den eigentlich keiner auf der Rechnung hat, den er dann gut gemacht hat, gepusht hat, wo er dann gesagt hat, ja, das ist mein Verdienst ungefähr. Und bei mir haben ihn das andere versucht, irgendwie klar zu machen. Und ich glaube, das war nicht das, was er sich vorgestellt hat.
Grüße, der Werner, ja, genau.
Im dritten und letzten Teil, da übt der ehemalige Nationalspieler Kritik am TSV 1860. Ihm fehlen Ziele und Perspektiven.
Ich sehe halt immer die Spiele aus der Bundesliga gegen Dortmund, gegen Bremen, gegen die Top-Teams, die Derbys gegen die Bayern. Und deswegen will ich natürlich, dass mir irgendeiner zeigt, wie der Weg in die Bundesliga funktioniert.
Das war's für dieses Mal. Hoffe, ihr hattet Spaß. Bis bald bei uns bei Radio Serben, dem blöden Podcast. Servus.
Bin ich Radio, bin ich König, alles andere stört mich wenig. Was die anderen Leute sagen, ist mir gleich, gleich, gleich. Bin ich Radio, ja, 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 bin ich König, ja, ja, ja. Und das Spielfeld ist mein Königreich.
Wie viele Kaffees waren es heute schon? Kaffee spielt im Leben vieler eine sehr große Rolle. Und das nicht nur zu Hause oder im Café, sondern auch am Arbeitsplatz. Dafür gibt es Lavazza Professional. Kaffee am Arbeitsplatz, der genauso lecker schmeckt wie in eurem Lieblingscafé. Die perfekte Kaffeelösung für jede Art von Unternehmen. Klein, mittel, groß. Ihr habt auf jeden Fall einen Kaffee, der schmeckt. Die richtige Motivation für eure Arbeitstage. Alle Infos zu Lavazza Professional findet ihr auf lavazzapro.de mit allen Kaffeelösungen für euer Büro.